SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Erin Güracin.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Journalist und Sie gehören zu den Kritikern des politischen Islam und warnen insbesondere vor dem radikalen Islam in Deutschland. Das ist schon mal so die eine Seite. Und Sie sind auch selbst Muslim und Sie haben neulich mal in einem Zeitungsinterview gesagt, in Deutschland wird über den Islam gesprochen wie über Ostdeutschland. Was meinen Sie damit?
Ich glaube, es gibt schon Parallelen, ohne jetzt das irgendwie gleichzusetzen. Aber ich glaube, ich rede sehr viel auch mit Freunden, die einen ostdeutschen Background haben. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man mit jungen Muslimen spricht, türkeistämmig oder deren Eltern aus anderen Regionen der islamischen Welt kommen und auch mit Ostdeutschen spricht, dann gibt es schon Parallelen in dem Punkt, dass sie sich von der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht so diese Anerkennung bekommen, die sie sich erhoffen. Und da sehe ich schon so eine gewisse Parallele in der teilweise vielleicht Frustration, teilweise diese Blicke, die sie immer so ernten, wenn es darum Muslime geht, um Ostdeutsche geht. Ich meine, wenn wir uns die Diskurse der letzten Monate und Jahre uns anschauen, wird ja halt auch so dargestellt, okay, der Rechtsextremismus ist ein ostdeutsches Phänomen. Ich meine, wenn wir uns die Umfrageergebnisse der AfD uns anschauen, sind sie in Ostdeutschland so, wie sie sind. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass es in Westdeutschland es nicht geben würde. Und, und ich glaube, da gibt es schon gewisse Parallelen so in dieser nicht wahrgenommen sein von den oder auf eine sehr bestimmte Art und Weise wahrgenommen sein von dem medialen Diskurs, wie der Muslim oder der Ostdeutsche ist.
Genau, also den Ostdeutschen und den Moslem, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber was es gibt, ist so, dass ein eher negatives Bild zum Beispiel von vielen Medien gezeichnet über den Islam immer so problembehaftet und auch in Teilen der Bevölkerung offenbar, dass sich so da niederschlägt. Wie können Sie sich das erklären, dass das so...
Ich glaube, das hat ein Stück weit natürlich auch damit zu tun, wie Medien funktionieren. Also wenn wir uns zum Beispiel die Berichterstattung uns anschauen über die katholische Kirche, ist sie auch nicht gerade positiv geprägt, sondern da fallen uns auch sehr viele negative Themen ein, wenn wir das hören.
Und ich glaube, da gibt es jetzt auch aktuell handfeste Gründe für.
Natürlich, genau. Ja. Und das ist, wenn es um Islam, Muslime geht, die ersten Dinge, die einem einfallen als Otto Normalverbraucher, Medienkonsument, sind natürlich islamistische Terroranschläge und so weiter und so fort. Und das sind alles negative Kontexte, in denen Muslime medial in Erscheinung treten. Und das führt natürlich dazu, dass sehr starke Zerrbilder entstehen. Aber das muslimische Leben in Deutschland ist vielfältiger, als viele Menschen sich vorstellen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass so sehr die Berechtigung ist natürlich da, und das ist sehr, sehr wichtig, sich mit Islamismus, Radikalisierungsphänomenen und so weiter in der muslimischen Community sich auseinanderzusetzen. Aber wir müssen uns auch viel verstärkter auch mit der Vielfalt des muslimischen Lebens in Deutschland auch beschäftigen.
Lassen Sie uns gerne drüber sprechen jetzt auch heute. Machen wir vielleicht gleich dann in der nächsten Runde mit Erin Güracin, Journalist und Islamexperte werden Sie immer genannt, aber das ist eigentlich, gefällt Ihnen diese Bezeichnung nicht. Die wird Ihnen auch so ein bisschen angeheftet.
Ne? Man wird immer zum Islamexperten ernannt, ja. Als Muslim ist man automatisch Islamexperte. Ja.
Der Journalist und Islamismusexperte Erin Güracin in SWR1. Leute, ja, jetzt habe ich Ihnen noch ein Attribut verliehen, Herr Güracin. Sie bekommen ja ständig alle möglichen Attribute verliehen. Islamkritiker, Islamismusexperte und. Stört Sie das?
Also stören nicht, weil das gehört halt irgendwie dazu. Ich meine, arbeiten Medien, so funktionieren Medien. Sie versuchen natürlich, wenn sie einen Gesprächspartner haben, irgendwie ihnen einen Titel zu verpassen oder irgendwie eine Funktion zuzuschreiben, in der er in diesem Kontext sozusagen auftritt. Das ist, glaube ich, einerseits normal, aber andererseits ist das natürlich halt auch, ich meine, Islamexperte, wie wird man dadurch? Also wie wird man zum Islamexperten? Ich glaube, das ist kein anerkannter Beruf in dem Sinne. Interessant finde ich es halt, wie man manchmal, weil ich mich mit bestimmten Phänomenen innerhalb der muslimischen Community kritisch auseinandersetze und mich aber auch als gläubigen Muslim bezeichne, weil ich bin ein gläubiger Muslim und wurde auch ein Stück weit religiös erzogen von meinen Eltern, dass man dann als Islamkritiker bezeichnet wird, was ja eher so in die Richtung geht, okay, diese Person will mit seiner Religion nichts mehr zu tun haben. Und das ist halt bei mir nicht der Fall, sondern mir ist meine Religion wichtig, dass ich es eben nicht Leuten überlasse, die daraus eine radikale politische Ideologie machen oder die Religion dafür missbrauchen.
Ja, und Sie sind ja auch Mensch und Sie sind geboren in Köln und aufgewachsen mit dem Islam. Ich glaube, in Leverkusen sind Sie
in Leverkusen, deutscher Meister.
Das nach langen Jahren, genau.
Ich bin in Leverkusen geboren, aufgewachsen. Mein Vater kam 1967 als klassischer Gastarbeiter nach Deutschland und hatte eigentlich vor, einige wenige Jahre in Deutschland zu arbeiten und mit dem Ersparnis zurück in die Türkei zu gehen, um da sich eine Existenz aufzubauen. Aber das Ergebnis war, dass er Deutschland zu seiner neuen Heimat wurde, dass mein Bruder und ich hier auf die Welt kamen, hier zur Schule gingen und meine Eltern auch Deutschland nicht mehr verlassen haben.
Genau. Das ist eine Geschichte, die man von häufig Menschen hört. Häufig hört, die aus die aus der Türkei stammen ursprünglich. Sie haben als Kind auch den Islam erlebt und sind ja selbst gläubiger Moslem. Was schätzen Sie denn an Ihrem Islam? Wie haben Sie den Islam für sich erlebt?
Also meine Eltern waren jetzt keine, sie waren volksfromme Menschen. Also sie hatten eine gewisse Volksfrömmigkeit und haben uns natürlich bestimmte Werte vermittelt und auch natürlich uns beigebracht, wie man den Koran rezitiert, wie man das Gebet ausübt und bestimmte Basic-Grundlagen. Aber das war ein ganz normaler Islam, wie ich das so erlebt habe, wenig mit Politik zu tun, sondern mit spirituellen Werten und mit menschlichen Werten. Und das haben meine Eltern, meinem Bruder und mir uns halt auch vorgelebt. Und das war der Islam, den wir sozusagen von unseren Eltern vermittelt bekommen haben. Und wenn man dann raus in die Welt gegangen ist, als junger Student zum Beispiel, ich habe in Bonn studiert, da hat man auf einmal ganz andere religiöse Akteure erlebt. Ich habe 2001 angefangen, in Bonn zu studieren.
Das war natürlich kurz nach 9/11.
Und in Bonn war eine Hochburg des Salafismus. Und dort gab es schon ganz andere Gestalten, die auch vermeintlich islamisch aufgetreten sind, an der Universität, um die Universität herum und die halt eben knallharte Salafisten waren. Und da hat man dann auf einmal diese Schattenseiten gesehen.
Wenn Sie das auf Ihre Zeit zurückrechnen, also sag ich mal 1990er Jahre, frühe 2000er Jahre, mit Ihrer Geschichte, Ihrer Familiengeschichte, ist ja auch Ihre Aufstiegsgeschichte verbunden, dass Sie als Sohn türkischer Gastarbeiter, ich weiß, das haben Sie jetzt oft gehört, aber Sie konnten auf die Uni gehen, weil Ihre Eltern sich Mühe gegeben haben, in Sie rein investiert haben, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ja. Wie haben Sie das mit dem Islam erlebt, wenn Sie auf die Uni kamen? Gab es da eine Akzeptanz oder hat man das eher im Stillen ausgelebt, in stillen Räumen? Weil Sie haben ja im Gegensatz zu anderen Experten auch mal eine Moschee von innen gesehen.
Absolut, ja. Aber es war, also in den 90er Jahren war Islam gar nicht so, oder Muslime, Islam waren kein Faktor im öffentlichen Diskurs. Das veränderte sich mit 9/11. Dann hatten wir diesen Sicherheitsdiskurs. Mhm. Also Muslime als potenzielle Gefahr. Das war eine Zeitenwende, wenn man das jetzt in unseren modernen Terminologien verwendet. Also der 9/11 war eine Zäsur für mich auch als deutscher Muslim, weil auf einmal meine muslimische Identität zum Thema des öffentlichen Diskurs wurde. Bis dahin musste man sich eigentlich kaum rechtfertigen. Okay, man wusste halt, der Erdogan, der fastet jetzt, weil es ist fast ein Monat Ramadan im Schulkontext. Aber nach 9/11 hieß es dann, wie stehst du denn dazu?
Eren Güvercin in SWR 1, Leute, Journalist und jemand, der sich immer wieder zum Thema Islamismus, politischer Islam, islamische Strukturen in Deutschland äußert. Jetzt habe ich es gut, ganz gut beschrieben, oder?
Ja, das war fast umfassend, ja. Plus noch Türkei.
Plus Türkei, alles klar. Genau. Machen wir auch gleich alles hier. Wir haben gerade gesprochen über Ihre Studienzeit auch, wo Sie Anfang der 2000er nach 9/11 plötzlich diese Strukturen, weil in Deutschland gab es ja die große Überraschung, nach 9/11, die Attentäter, die saßen in Hamburg haben da lange unbemerkt vor sich hin arbeiten können. Und plötzlich war der da, dieser radikalisierte Islam. War das auch die Zeit, in der Sie sich damit angefangen haben, auseinanderzusetzen?
Ja, gezwungenermaßen, weil in Bonn war der Faktor Salafismus sehr, sehr präsent, weil in Bonn gab es damals die sogenannte König-Facht-Akademie. Das war eigentlich eine Schule für Botschaftsangehörige. Aber später konnten auch andere Menschen ihre Kinder dort auf die Schule schicken. Das war eine saudische Schule, von Saudi-Arabien. Und das hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Menschen nach Bonn gezogen sind, die einen salafitisch-wahhabitischen Hintergrund hatten. Und der Begriff Salafismus war gar nicht präsent im deutschen Diskurs. Aber nach 9/11, als man sich mit den ideologischen Hintergründen der Attentäter beschäftigt hat, ploppt auf einmal dieses Thema Salafismus-Wahhabismus auf. Mhm. Und das ist eine sehr rigide Verständnis vom Islam, propagiert von Saudi-Arabien, auch mit den Petrodollars und Pierre Vogel, eine damals auch sehr prominente Predigerfigur, der auf YouTube sehr präsent war, der versucht hat, im deutschsprachigen Raum dieses salafistische Islamverständnis unter die jungen Leute zu bringen. Und das habe ich dort halt, war ich mehr gezwungenermaßen damit konfrontiert, weil die Leute, die da in Bonn präsent waren, sind gerade auch auf Studenten herangetreten, haben sie versucht, in ihrem Sinne sie zu beeinflussen. Und da gab es schon die ein oder andere Streitgespräche und Kollisionen.
Auch schon damals mit ihnen.
Auch schon damals, ja.
Weil sie in sich haben gereifen sehen, ich bin nicht einverstanden damit. Auch
nein,
als
weil
Moslem
das
nicht.
Natürlich mit meiner religiösen Prägung, die ich so von meinen Eltern vermittelt bekommen habe, überhaupt nicht miteinander vereinbar war. Und weil ich halt auch gesehen habe, dass ich habe Jura studiert damals, im Juridikum auf einmal sehr seltsame Leute auftauchten und jungen Studentinnen sozusagen Druck ausgeübt haben, dass sie Kopftuch tragen. Und ich bin da hingegangen, habe gesagt, okay, wenn du Religionspolizei spielen kannst, dann machst du das nicht hier im Juridikum, sondern geh nach Saudi-Arabien. Ich habe die Konfrontation gesucht und da gab es den einen oder anderen heftigen Schlagabtausch, was so meine ersten Erfahrungen war in Auseinandersetzung mit solchen sehr fragwürdigen Akteuren.
Sie haben sich dann sehr intensiv damit beschäftigt und kritisieren ja vor allem auch die Strukturen. Wo findet denn Radikalisierung, Politisierung im Zusammenhang mit Islam in Deutschland statt? Weil wir sehen das ja häufig nicht. Also Sie haben jetzt gerade von so komischen Gestalten gesprochen. Da sieht man vielleicht ab und zu mal jemand mit so einer Konnotation, ja, langer Bart, so ein bestimmter Hut oder Kaftan oder irgendwie sowas. Aber wo findet das statt in Deutschland?
Ich glaube, das hat sich auch im Laufe der Zeit sehr, sehr stark verändert. Damals in dieser Zeit, Anfang der 2000er Jahre in Bonn, ist sehr viel über so Gesprächszirkel passiert, die in privaten Räumen stattgefunden haben. Es gab auch in Bonn die ein oder andere Moschee, die ganz klar salafistisch orientiert war. Also es fand auch in Teilen der Moscheen statt. Aber heute haben wir ein ganz andere Radikalisierungsphänomene zu tun. Da spielt TikTok eine viel größere Rolle als jetzt wirklich Moscheen oder Organisationen oder Vereinsstrukturen, sondern sehr vieles hat sich auf die Ebene der sozialen Medien verlagert. Und da sieht man halt auch, dass diese radikalen Kreise ihre Arbeit auch der jeweiligen Zeit anpassen und auch sich der modernen Mitteln der Social-Media-Welt auch nutzbar machen für ihre ideologische Arbeit.
Da kriegen sie natürlich eine große Reichweite, klar, aber müssen ja trotzdem auch in der realen Welt stattfinden. Also sind es dann tatsächlich eher die Moscheen, die Vereine, wo das stattfindet oder kann man das so gar nicht klar zuordnen?
Es ist schwierig. Also in Moscheen immer weniger. Die Rolle von Moscheen bei Radikalisierung nimmt rasant ab, sondern es hat sehr, sehr viel im virtuellen Raum, in Telegram-Gruppen, aber dann natürlich auch im persönlichen Kontakt. Aber dann sind das eher kleinere Netzwerke, kleinere Aktivistenkreise, wo sie dann zusammenkommen. Mhm. In Moschee-Kontexten eher sehr selten.
Sichtbar ist der inzwischen vor allem in den sozialen Medien. Was steckt hinter diesem radikalisierten Islam? Welche Inhalte, welche Haltungen werden da transportiert?
Das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Es gibt natürlich auch nicht die eine radikalisierte Szene oder Islamismus ist auch sehr vielfältig. Es gibt ganz unterschiedliche islamistische Strömungen. Wir haben ja gerade in den letzten Monaten eine besonders sichtbar geworden. Wir hatten ja in Hamburg und auch in Hannover und auch in Duisburg, Essen war das, die sogenannten Kalifatsdemonstrationen.
Ja, da hat man sich nicht schlecht die Augen gerieben, als da plötzlich 2000 Leute Leute in Hamburg demonstriert
haben. Ja, aber das war für mich eigentlich nicht großartig überraschend, dass sie wirklich eine nennenswerte Menschenmasse mobilisieren konnten, weil diese Gruppierung sehr, sehr aktiv ist in den sozialen Medien in den letzten 7, 8 Jahren schon. Mhm. Und
wenn Sie diese Gruppierung sagen, dann meinen Sie Muslim Interaktiv.
Genau, und Muslim Interaktiv ist nur deren Label in den sozialen Medien. Mhm. Sie haben Muslim Interaktiv, Realität Islam und Generation Islam, das sind 3 Plattformen, die sie bedienen und seit langen Jahren, also sehr aufwendig produzierte Videos, sie versuchen gerade auch junge muslimische Zielgruppe zu erreichen und das machen sie schon seit langen Jahren, aber die ideologische Gruppierung, die eigentlich hinter diesen Plattformen steckt, ist die Hizb ut-Tahrir-Bewegung. Die Hizb ut-Tahrir-Bewegung ist eine pan-islamistische Kalifatsbewegung, die ist in den 50er Jahren entstanden und deren Vorstellung ist es, die ganzen Nationalstaaten der islamischen Welt zu vereinen unter einem Kalifat, weil sie sind gegen Nationalstaaten, sie sind gegen demokratische Wahlen, sie sind gegen ein parlamentarisches System, sondern sie wollen einen einzigen Kalifat haben, wo die ganze muslimische Welt vereint ist, um stärker und auch aus dieser Position der Stärke und Einheit dem Westen, dem Aggressor, den Nichtmuslimen Paroli zu bieten. Mhm. Und diese Bewegung ist zwar seit 2003 in Deutschland verboten, aber im virtuellen Raum präsenter denn je. Also sie passen sich der jeweiligen Situation aus, nutzen die sozialen Medien, um insbesondere junge Muslime ideologisch zu erreichen. Das ist eine kleine islamistische Gruppierung. Wir haben noch diesen Bereich des Salafismus, der immer noch sehr präsent ist und auch über TikTok und andere, vor allem aber TikTok, gibt es eine ganze Vielzahl von salafistischen Predigern, die ihr sehr rigides, sehr unzeitgemäßes Religionsverständnis einem jungen Publikum und muslimischen Publikum nahebringen. Und das ist natürlich funktioniert natürlich über TikTok heutzutage sehr, sehr einfach.
Aber das ist genau das, also erstmal ja das Kalifat, das wollen wir vielleicht nochmal gesondert besprechen, aber was man da gesehen hat auf dieser Demonstration in Hamburg, knapp 2000 Menschen, man hat gesehen, es waren vor allem junge Männer. Warum verfangen diese Botschaften ausgerechnet bei jungen Männern, die ja offensichtlich in Deutschland leben?
Sie leben in Deutschland und wir haben ja danach, nach diesen Kalifatsdemonstrationen, diese Abschiebedebatten gehabt, was völlig an der Realität vorbeigeht. Das sind junge Menschen der zweiten, dritten, vierten Generation, die in Deutschland leben, häufig sogar den deutschen Pass haben. Also mit Abschiebedebatten kommen wir dann nicht weiter. Mhm. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Ich glaube, diese unterschiedlichen islamistischen Gruppierungen schaffen es den jungen Männern vor allem auch, Frauen auch, die sind aber nicht sichtbar, aber die sichtbare Gruppe sind vor allem Männer, ihnen eine Identität zu vermitteln und sie vermitteln ihnen das Gefühl, wenn du Muslim bist, bist du überlegen. Bist du allen anderen Menschen überlegen. Du bist etwas Besonderes. Und das kommt bei einer bestimmten jungen muslimischen Zielgruppe, ist das ein attraktives Angebot für sie. Und damit müssen wir uns als muslimische Community in Deutschland selbstkritisch auseinandersetzen. Aber auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft muss sich diese Frage stellen, wie kann es sein, dass man mit einem Kalifatsgedanken junge Menschen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, die hier zur Schule gegangen sind, irgendwie empfänglich dafür sind? Ja. Und warum können wir diese jungen Menschen nicht für die Werte unserer liberalen Demokratie gewinnen? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich bildungspolitisch man sich damit auseinandersetzen muss, aber auch als Gesamtgesellschaft insgesamt.
Wir haben viel über den radikalisierten Islam gerade schon gesprochen. Mhm. Und dabei sind jetzt viele Begriffe gefallen. Und das, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen will, welche Organisationsstrukturen stecken dahinter? Also gibt es da sowas, dass man sagen kann, die Radikalisierung, die wird vielleicht auch irgendwo politisch gesteuert?
Das ist, also wenn wir uns den Salafismus anschauen, der 9-11 natürlich vielen bekannt, wenn man die salafistischen Akteure sich anschaut, dann sieht man, dass sie lange Jahre von Saudi-Arabien aus natürlich sehr viel finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen haben und das war die Strategie oder die Agenda des damaligen Saudi-Arabiens, diese salafistische Ideologie zu exportieren. Tieren. Mittlerweile hat das saudi-arabische Königshaus auch mit dieser salafistischen Ideologie gebrochen und sie versuchen, das irgendwie wieder einzudämmen. Mhm. Aber es gibt im arabischen Raum, in den Golfstaaten, viele Akteure, die das finanzieren. Es gibt Katar natürlich, die die Muslimbruderschaft, eine andere islamistische Ideologie, versuchen finanziell und auch strukturell zu unterstützen. Und wir haben natürlich auch den Faktor Türkei. Wir haben jetzt natürlich über Kalifatsbewegung, Hizb ut-Tahrir gesprochen, Salafismus, das sind radikale Milieus, aber wir haben natürlich auch den türkischen Staat als ein wichtiger Akteur in Deutschland, weil natürlich die muslimische Community in Deutschland auch sehr stark türkisch geprägt ist. Und wir haben dann natürlich Strukturen wie die DİTİB oder auch andere muslimische Verbandsstrukturen wie die IGMG, Islamische Gemeinschaft Milli Görüş, die vielleicht
Würden Sie sagen, dass die eine Rolle spielen bei solchen Radikalisierungsprozessen?
Deswegen, da muss man die Differenzierung reinbekommen. Ja. Wenn wir über Terrorismus sprechen, über die ideologische Grundlage für Terroranschläge, dann müssen wir über Salafismus sprechen, dann müssen wir Hizb ut-Tahrir-Ideologie, diese Kalifatsideologie, den Islamischen Staat, IS, das sind natürlich islamistische Milieus, die ganz klar ein Potenzial haben für eine Radikalisierung, die hin zu Gewalt und Terrorismus führt. Aber wir haben auch natürlich eine problematische islamistische Ideologie, die zwar nicht Gewalt befürwortet oder zu Terror führt, aber wir haben eine ideologische eine Ideologisierung von Muslimen, die auch ohne Gewalt auskommen kann, aber die trotzdem für das gesellschaftliche Zusammenleben bei uns hier in Deutschland ein Problem ist. Mhm. Und da haben wir eine Beeinflussung natürlich seitens des türkischen Staates über die DİTİB-Gemeinden und über andere türkische Verbände, die ein islamistisches Gedankengut weitervermitteln und vor allem auch ein türkisch-nationalistisches Gedankengut, was für unser gesellschaftliches Zusammenleben hier in Deutschland auch ein Problem ist.
Ja, da sind wir jetzt gerade schon dabei beim politischen Islam. Mhm. Wo ist denn da das Problem? Also warum nicht ein politischer Islam in Deutschland? Es gibt doch auch die CDU, CSU, also Parteien mit einem christlichen Wertebasis. Also warum nicht das?
Ich bin ja auch ein gläubiger Muslim, der auch politisch ist. Also jeder demokratische Mensch ist politisch. Also ich finde eigentlich, politisch zu sein als Muslim, als Christ, per se nicht etwas Negatives, sondern auf welcher Grundlage bin ich politisch? Das ist meine Grundlage, will ich die demokratische Gesellschaft, in der wir leben, verbessern und dafür einen Beitrag leisten, das ist auch politisch sein, dann ist es etwas Positives. Aber wenn wir uns zum Beispiel Strukturen wie die DİTİB uns anschauen oder wie die türkische Regierung über Instrumente wie die DİTİB, die strukturell, finanziell und personell abhängig ist vom türkischen Staat, von der türkischen Religionsbehörde Diyanet, die versuchen natürlich die türkisch-muslimische Community im Sinne von Ankara, im Sinne der türkischen Regierung zu prägen. Und das ist ein Verständnis, was mit meinem Verständnis diametral entgegensteht. Und was für eine Haltung Erdogan und seine Regierung zu Demokratie und zu einem Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft hat, das sehen wir ja in den letzten 10, 15 Jahren in der Türkei.
Ich nehme mal an, dass Sie durch diese Worte, die Sie immer wieder in den Medien ja auch sprechen, Sie dadurch auch Konsequenzen haben. Also ich glaube nicht, dass Sie in die Türkei reisen, oder tun Sie das?
Ich vermeide es und ich reise seit 7 Jahren nicht in die Türkei, weil Menschen, die weitaus vorsichtiger Kritik formulieren, Probleme bekommen bei der Einreise. Und ich bin da ja schon sehr explizit, wenn es um Erdogans Autokratie geht, wenn es um die Korruption in der Türkei geht, wenn es um die Abschaffung des Rechtsstaates in der Türkei geht und wenn es vor allem auch um den türkischen Nationalismus geht, der unter der Regierung von Erdogan noch einmal ganz andere Dimensionen bekommen hat. Und diese Auswirkungen spüren wir auch bei uns hier in Deutschland.
Ja, und wir wissen ja, dass es teilweise, dass man für solche Aussagen, wie Sie sie tätigen, in der Türkei im Grunde einkassiert wird, schon für viel weniger. Also es reicht ja manchmal ein
Menschen,
Like
oder
ein Tweet oder
etwas. Und es gibt Menschen, die natürlich denunzieren, hier aus Deutschland bei den türkischen Behörden Bericht erstatten, Meldungen machen über Social Media Postings, über Auftritte bei Talkshows, wie auch über den Auftritt heute hier.
Spüren Sie das in Ihrem Alltag?
Ja, natürlich. Man bekommt Nachrichten, man bekommt Beleidigungen, man bekommt Bedrohungen. Oft sind es Fake-Accounts, ich nehme die nie ernst. Ich bin da relativ souverän, gehe ich damit um. Aber es gibt natürlich schon Drohungen, die schon tiefer gehen, die man dann auch zur Anzeige bringt. Also das muss man leider, das gehört leider auch zu der Arbeit, die man macht.
Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz DAVA, so heißt eine relativ neue Partei, die sich vor allem an türkischstämmige Mitbürger und Mitbürgerinnen in Deutschland richtet. Im Parteiprogramm steht, ich lese es mal kurz vor, DAVA setzt sich für die Wertschätzung und Repräsentation all jener Gemeinschaften ein, die durch ihre harte Arbeit, vielfältige Kultur und ihr soziales Engagement wesentlich zum Aufbau und zur Entwicklung Deutschlands beigetragen haben. Das klingt gut.
Das klingt gut. Auch der Parteiname klingt ja eigentlich super, wo man denken würde, okay, da kann man ja direkt Mitglied werden. Demokratische Allianz, Vielfalt, Aufbruch, sind ja alles positive Dinge. Aber wenn man sich mit dieser Partei näher beschäftigt und vor allem mit den Parteigründern und den Akteuren, sie sind ja, diese Partei ist ja das erste Mal in Erscheinung getreten jetzt bei der Wahl zu den, bei den Europawahlen und haben ja auch Kandidaten aufgestellt und sämtliche Kandidaten und auch die Gründer dieser Partei sind Leute, die entweder aktiv waren bei der AKP-Lobbyorganisation UID, Union Internationaler Demokraten. Hört sich auch gut an, Union International Demokratisch, aber ist,
was anderes dahinter.
Ist eine AKP-Lobbyorganisation, ganz offen, weil die organisiert jedes Mal, wenn in den Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sind, den Wahlkampf hier in Deutschland, ganz offen, ganz transparent. Und der Spitzenkandidat Fatih Singal, der DAVA-Partei, war lange Jahre Gesicht dieser UID, dieser AKP-Lobbyorganisation. Er hatte Talkshow-Auftritte bei allen möglichen Talkshows, auch im deutschen Fernsehen, wo er ganz offen die autokratische Politik Erdogans verteidigt hat und sich für ihn eingesetzt hat. Und also transparenter kann man eigentlich nicht sein, was der eigentliche politische Background ist. Aber das, was sie da war, jetzt natürlich sehr geschickt macht, ist die Frustration von türkeistämmigen Menschen in Deutschland gegenüber der deutschen Politik für ihre politischen Zwecke auszunutzen. Und das ist eine Lücke, in die sie hineinzustoßen versucht.
Und warum es diese gibt, diese Frustration, und warum die vielleicht auch eine Berechtigung hat, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen.
Absolut.
Aber wir bleiben noch mal kurz bei der DAVA. 148.000 Stimmen bei der Europawahl bekommen. Das reicht jetzt nicht für den Einzug ins Europaparlament. Aber Sie haben es schon gesagt, es wird immer wieder im Zusammenhang mit dieser Partei von einem Potenzial gesprochen und von einem verlängerten Arm der türkischen Regierungspartei, der AKP. Steckt viel Erdogan in DAVA?
Absolut. Also wenn man sich auch die Äußerungen der Parteiakteure, der führenden Parteiakteure in den sozialen Medien sich anschaut, es ist eine klare AKP-Agenda. Es ist ganz klar. Parteiprogramm ist immer sehr viel geduldig. Papier ist immer sehr geduldig. Da kann man alles Mögliche schreiben. Und Erdogan macht ja auch kein Geheimnis. Seit Jahren sagt er, dass sich die türkeistämmigen, AKP-loyalen Akteure sich politisch organisieren sollen in Deutschland, in Europa, damit sie natürlich auch die türkischen Interessen, damit meint er natürlich die Interessen der AKP-Regierung, auch in Deutschland, im europäischen Kontext auch vertreten können und sich lautstark auch wahrnehmbar machen.
Ein gewisses Wählerpotenzial in der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland für die AKP gibt es ja, das wissen wir aus Wahlergebnissen. Gut, Einflussnahme und Finanzierung aus der Türkei streitet die Partei selbst ab, aber was auffällt ist, sie haben selber schon Akteure genannt, zum Beispiel Fatih Zingal oder eben den Parteivorsitzenden, also Mehmet Tevfik Özkan, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, Özkan.
Hoffe ich. Das sind beides Ex-SPD-Männer. Ja. War die SPD früher mal die Partei der türkischstämmigen und hat aber diesen Status offensichtlich verloren?
Gerade so die Gastarbeitergeneration, die sogenannte Gastarbeitergeneration, waren ja natürlich, wie der Name sagt, sehr viele Arbeiter. Es gab so traditionell die Neigung bei türkeistämmigen Menschen eher SPD zu wählen, weil sie die Interessen der Arbeiter sozusagen vertreten. Aber das ist mittlerweile auch überholt. Mittlerweile hat die CDU auch aufgeholt, weil natürlich auch unter den türkeistämmigen Menschen bestimmte konservative Einstellungen schon eine Rolle spielen. Aber auch bei den Grünen gibt es da eine gewisse Potenzial und diese Monopolstellung, die die SPD mal vielleicht bei türkeistämmigen Arbeitern hatte, die ist lange nicht mehr so ausgeprägt, wie es früher mal war.
dass eine große Gefahr ausgeht vom radikalisierten Islam, das wissen wir eigentlich spätestens seit 9-11. Erin Güvercin in SWR1 Leute, Journalist und jemand, der sich mit Islamismus sehr, sehr intensiv auseinandersetzt in Deutschland. Wir hatten die Messerattacke eines Islamisten, leider mit tödlichem Ausgang für einen Polizisten. Der Mann kam aus Afghanistan, das war Ende Mai in Mannheim. Danach hatten wir eine Diskussion um Abschiebungen. Wir hatten die Demos in Hamburg für ein Kalifat. Danach hatten wir die Diskussion um Abschiebungen. Wie sinnvoll ist diese Diskussion? Wie wirksam auch?
Ich glaube, die Fokussierung auf Abschiebungen als so eine Art Allheilmittel, um Islamismus zu bekämpfen, ist sehr naiv und wird auch nicht funktionieren. Natürlich muss man darüber diskutieren, und das finde ich politisch auch völlig legitim, dass Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen, um hier Schutz zu suchen, weil sie aus einem Bürgerkriegsland kommen oder verfolgt werden und hier bei uns in Deutschland dann Schutz suchen und dann in dieser Zeit sich radikalisieren haben oder radikalisiert nach Deutschland kommen, dass man dann natürlich, wenn sie auffällig werden, sich mit dieser Diskussion, diese Diskussion führt. Wie geht man mit solchen Menschen um? Das ist, glaube ich, völlig legitim. Aber wir dürfen uns nicht die Illusion irgendwie anhängen, dass man mit Abschiebungen alleine islamistische Gefährder sozusagen los wird. So funktioniert das nicht, weil Sie haben ja angesprochen, die Kalifatsdemonstration in Hamburg und auch im salafistischen Kontext gibt es sehr viele Akteure, die mit ihrer Radikalisierung auffällig werden. Das sind deutsche Staatsangehörige, die sind hier geboren, hier aufgewachsen und mitunter machen wir es uns auch als Gesellschaft, aber auch vor allem die Politik, ist sich ein bisschen zu einfach zu sagen, Islamismus ist eine ausländisches Phänomen, was von Ausland nach Deutschland kommt, sondern Islamismus ist auch eine deutsche Realität.
Inzwischen, ja.
Inzwischen. Und das, glaube ich, ist die Komplexität der Lage und mit dem muss man sich halt, glaube ich, etwas detaillierter beschäftigen. Ja.
Ja, wenn man Einzelfälle nimmt, also wie jetzt zum Beispiel den Mörder, der afghanisch stämmig ist, klar. So jemand muss abgeschoben werden, Ihrer Meinung nach?
Ich meine, er ist ja jetzt schon mit einer Straftat aufgefallen. Er muss erstmal seine gerechte Strafe bekommen und diese dann auch absitzen. Und erst dann kann man dann über eine Abschiebung reden, weil wenn er jetzt nach Afghanistan abgeschoben wird, dann wird er für seine schreckliche Tat ja auch gar nicht bestraft werden, weil in Afghanistan wird er wahrscheinlich eher als Held verehrt werden, als dass er dort irgendwie im Gefängnis landet.
Also da sieht man zum Beispiel, welche praktischen Probleme damit auftauchen.
So oder so. Und ich meine, nach Afghanistan abzuschieben, ist ja auch nicht ganz so einfach. Und unsere Bundesinnenministerin steht da ja vor einer großen Herausforderung. Wie kann man denn überhaupt abschieben in bestimmte Länder?
Wo Sie es gerade ansprechen, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Also nach den Demonstrationen, da gab es ein Verbot. Das Islamische Zentrum Hamburg wurde durch das Bundesinnenministerium verboten. Sie sind ein Befürworter dieses Verbots. Sind Verbote der richtige Weg?
Da muss man natürlich differenzieren, Verbote gegen wen. Also IZH, das Islamische Zentrum Hamburg, ist seit langen Jahren im Visier des Verfassungsschutzes, wurde seit 1993 vom Verfassungsschutz beobachtet und es war allen Leuten klar, dass das ein Einflussnahmeinstrument des Teheraner Regimes ist und dass das IZH eine wichtige Struktur war von Teheran, um diese Ideologie der islamischen Revolution auch hier weiter zu verbreiten. Das war alles bekannt. Und es fehlte bisher leider immer der politische Wille, gegen diese Aktivitäten vorzugehen. Und wäre der 7. Oktober nicht passiert, wer hätte es diesen Terror der Hamas am 7. Oktober gegen Israel mit über 1200 Toten nicht gegeben, hätte es dieses politische Umdenken auch nicht gegeben. Und dieses politische Umdenken hat dazu geführt, dass das IZH jetzt verboten wurde.
Aber verhält sich es mit solchen Verboten nicht ähnlich wie bei der Zeitschrift Kompakt? Also wenn sie nicht durchdacht sind, dann klappen sie erstmal nicht.
Absolut.
Dann tanzt jemand wie ein Herr Elsässer vor Freude auf dem Tisch. Das kann man nicht wollen eigentlich. Absolut. Und bringen solche Verbote nicht eher noch eine noch größere Solidarisierung der Anhängerschaft, also in dem Fall von radikalisierten Islamisten.
Wenn es nur bei einem Verbot bleibt, also wenn man eine Organisation verbietet und denkt, okay, damit hat sich die Sache erledigt, dann zeigt es sich genauso wie bei der Hizb ut-Tahrir. Die wurde 2003 verboten. Die Hizb ut-Tahrir ist heute über ihre neuen Ableger in den sozialen Medien, Muslim Interaktiv, heute aktiver denn je und hat mehr Reichweite als vor diesem Verbot. Also Verbot alleine ist kein Allheilmittel, aber Verbot ist schon ein wichtiges Instrument des Rechtsstaates, um zum Beispiel dem iranischen Regime es zu erschweren, hier Einfluss zu nehmen, um Strukturen zu zerschlagen. Aber parallel dazu braucht es umfassendere andere Maßnahmen. Man braucht Angebote, bildungspolitische Angebote, gerade auch an junge, muslimische, jugendliche gerichtete Angebote, damit sie weniger empfänglich sind für die Propaganda von unterschiedlichen islamistischen Akteuren. Wenn man denkt, heute haben wir Organisation XY verboten und damit ist das Problem verschwunden, dann wird es nicht funktionieren, sondern man braucht eine langfristige und breite aufgestellte Strategie gegen islamistische Akteure und idealerweise in Zusammenarbeit mit demokratisch gesinnten Muslimen. Damit Muslime nicht das Gefühl haben, das ist eine Agenda des Staates gegen die Muslime.
Der Kampf gegen den radikalen Islamismus, der scheint relativ weit oben zu stehen, aktuell auf der Agenda von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Aber was ist mit den 5 Millionen Muslimen in Deutschland? Da zitiere ich jetzt mal einen Medienwissenschaftler aus Erfurt, den Sie sicherlich auch kennen, nämlich Kai Hafes. Der sagt, die Innenministerin lässt diese 5 Millionen Muslime mit dem, was sie aktuell macht, im Regen stehen.
Teilen Sie diese Ansicht? Das ist natürlich eine sehr kritische Aussage. Würde ich jetzt so in diesem Umfang nicht so unterschreiben. Aber ich glaube, was Professor Hafes, den ich sehr schätze, wegen seiner auch medienkritischen Arbeit und lange Jahre analysiert ja auch die Islamberichterstattung. Er spricht, glaube ich, eher vor allem über das, wie das bei den normalen Muslimen ankommt, wenn sie dann hören, dass das Bundesinnenministerium die Organisation XY verboten hat. Und es sind immer so negative Dinge, die wahrgenommen werden. Und all die positiven Dinge, die auch passieren, kaum ankommt bei den in Deutschland lebenden Muslimen. Zum Beispiel, dass es zum Beispiel eine islamische Theologie an deutschen Universitäten gibt und dass da eine ganz neue Generation von deutsch-muslimischen Theologen auch heranwachsen und es passieren auch sehr, sehr viele positive Dinge, aber die finden weder im politischen Diskurs finden sie zu wenig Raum, aber auch im medialen Diskurs. Und das ist halt auch natürlich auch eine Realität, mit der sich die Politik, sei es die Bundesinnenministerin, aber auch die anderen politischen Parteien, auch die Oppositionsparteien, das sind nicht nur die Regierungsparteien, mit der sie sich beschäftigen müssen.
Ja. Wie kann man den Islam, den radikalen Islam eindämmen? Da gibt es ja zum Beispiel auch die Ansicht, man sollte Imame hier in Deutschland ausbilden, nicht importieren, zum Beispiel aus der Türkei. Aber sprechen wir vielleicht nochmal über den Blick, weil der ist ja auch wichtig. Viele Muslime, man hört immer wieder, und Sie haben es vorhin auch angesprochen, durch die Religion gibt es so eine Art Überlegenheitsgefühl, das wird geliefert von den Predigern, vor allem in den sozialen Medien. Der Grund ist ja, dass viele Muslime finden, die deutsche Mehrheitsgesellschaft akzeptiert sie nicht. Eine verbreitete Stigmatisierung wird da wahrgenommen und der Islam wird mit negativen Themen verknüpft. Müssen wir daran auch arbeiten?
Natürlich, ich meine, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass Muslimfeindlichkeit und antimuslimische Ressentiments mittlerweile nicht nur ein Phänomen von gesellschaftlichen Rändern sind, sondern dass sie bis in die Mitte unserer Gesellschaft hineinragen. Und das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, mit der sich die Politik auseinandersetzen muss, aber auch die Gesellschaft. Und diese Erfahrungen machen Muslime natürlich in ihrem alltäglichen Leben, im beruflichen Kontext, im Schulkontext, insbesondere auch muslimische Frauen mit Kopftuch. Ich meine, man muss das Phänomen Kopftuch nicht toll finden. Jeder kann ja seine Meinung davon haben, was sie von einem Kopftuch hält. Aber wenn solange eine muslimische Frau aus ihrer Freiheit freien Entscheidung heraus sich dafür entscheidet, ein Kopftuch zu tragen, dann ist das eine freie Entscheidung eines Individuums, die man halt auch wahrnehmen muss und nicht immer so bestimmte Stereotype auch in diese Person hineinprojizieren. So nach dem Motto Kopftuch gleich rückständig oder nicht liberal oder nicht demokratisch. Also ich kenne sehr viele kopftuchtragende junge Musliminnen, die sehr, sehr demokratisch sind und sehr für die, unsere Demokratie in Deutschland sich einsetzen. Und ich kenne sehr viele junge Frauen, die vielleicht nicht Kopftuch tragen, aber eine türkisch-nationalistische Gesinnung anhängen. Mhm. Also es ist komplexer, als wir es uns oft vorstellen.
Ja, und es gibt auch viele Muslime in Deutschland, die überhaupt kein Kopftuch tragen.
Absolut.
Kein unbeträchtlicher Teil.
Aber in der medialen Berichterstattung sieht man natürlich, wenn es um Islam geht, immer Männer mit Bärten oder Frauen mit Kopftüchern. Und diese Stereotype sind natürlich sehr weit verbreitet.
Aber, also wir haben hier viele Nachrichten bekommen heute der SWR1-Hörerinnen und Hörer, die durchweg eigentlich eingefärbt sind von einer gewissen Islam-Skepsis. Ich lese mal exemplarisch vor. Josef Schmid, der hat geschrieben, ich erlebe täglich, dass sich Muslime gruppieren, von uns nichts wissen wollen, in ihren eigenen Läden einkaufen, nicht grüßen, eigene Vereine gründen und zum Beispiel kein Christ in ihrem Fußballverein mitspielt. Die wollen von uns nichts wissen. Wenn im Nahen Osten der Krieg losgeht, bin ich gespannt, wie die Muslime in Deutschland uns unterwandern. Und das ist vielleicht der zentrale Satz am Schluss, dieser Unterwanderungsgedanke. Ist der real?
Wenn man jetzt diese Sendung heute sich anschaut, zwei Menschen in Deutschland geboren, aufgewachsen, die einen muslimisch-kulturellen, muslimischen Background haben, wird sich wahrscheinlich jetzt der ein oder andere Zuhörer, der diese Unterwanderungsfantasien vielleicht sich hineinsteigert, sagen, dass es wäre jetzt von zwei Muslimen unterwandert wurde, weil wir jetzt diese Sendung hier machen. Es gibt eine gewisse Skepsis und ich kann das natürlich auch menschlich nachvollziehen, weil wenn man die Medien konsumiert und die letzten 20 Jahre, 9/11, wir haben das Phänomen Islamischer Staat gehabt, wir haben unzählige Terroranschläge gehabt, dann nehme ich es jemandem nicht übel, dass er erstmal skeptisch ist, wenn es um Islam und Muslime geht. Das ist menschlich und das ist auch völlig legitim. Ich nehme das auch nicht persönlich, sondern ich suche das Gespräch mit solchen Menschen. Mir ist jemand, der skeptisch ist, lieber, der mir auch kritische Fragen stellt, weil dann kommt man ins Gespräch. Man hat ein Thema, über das man diskutieren und auch streiten kann. Ich finde das viel angenehmer, als wenn jemand Vorbehalte hat, diese aber nicht artikuliert, sondern einen auf Multikulti tut und ich finde Muslime total toll und ich esse auch sehr gerne Döner und so weiter, aber in seinem Kopf ganz anderes Schauspiel abläuft und er das nicht artikuliert. Deswegen bin ich eigentlich dankbar für solche skeptischen Stimmen, die das dann auch artikulieren. Dann können wir darüber auch reden.
Also an der Stelle von Ihnen, Herr Güvercin, die Einladung zur Diskussion und natürlich auch zur Auseinandersetzung mit Ihrer Arbeit zum einen im in der Deutschen Islamkonferenz, mittlerweile in der 19. Legislaturperiode tätig und in einem muslimischen Verein, den Sie gegründet haben, Alhambra e.V. Vielleicht setzt man sich einfach mal damit auseinander. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.